ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Wir schneiden, um Fäulnis und Pilzen vorzubeugen.
Genau, Schädlingsprophylaxe ist ganz wichtig oder Schaderregerprophylaxe. Gesunderhaltung des Gehölzes steht auf jeden Fall im Fokus. Und darum müssen wir uns eigentlich regelmäßig kümmern. Bestimmte Pflanzen eignen sich, auf die kommen wir noch zu sprechen, besonders dafür. Aber eine besonders tolle Färbung haben eben auch erstmal ältere Pflanzen. Und an sonnigen Standorten ist es in der Regel so, dass die leuchtender hervortreten, die Farben. Also von daher Schattenplätze bitte vermeiden. Aber das ist das Schöne an den Bäumen. Wenn sie alt und vergreist sind, kann man sie durch eine beherzte Schnittmaßnahme dazu bringen, dass sie wieder toll, frisch wie neu durchtreiben. Wenn man uns auch so verjüngen könnte, wäre das eine tolle Sache. Und einfach genießen, daran möchte ich appellieren. Der Herbst bringt noch so viele schöne Momente mit sich und darauf sollten wir uns einlassen.
Der Herbst ist da. Er bringt uns Obst, hei hopp, sassa.
Herrlich, ich fange jetzt nicht an zu singen, Samir, das tue ich keinem freiwillig an.
Ja, ich soll es eigentlich auch nicht machen. Also ich habe mal meiner Freundin das Ehrenwort gegeben, dass ich niemals öffentlich singe. Also solltet ihr diesen Podcast ein weiteres Mal hören, vielleicht gleich einfach 15 Sekunden weiter skippen, damit ihr auf meinen Gesang verzichten könnt. Und damit, liebe Zartis, heiße ich euch willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Heute mit einer herbstlichen Edition und wie immer an meiner Seite der Mann, der fast so schön strahlt wie der Herbst, sobald er irgendwo im Garten steht. Thomas Balster, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Kalte Bäckchen hat der Gartenexperte wenigstens. Moin, Sami, und ich freue mich, dass du auch wieder an meiner Seite bist und dass wir heute wieder gemeinsam frostig gärtnern können. Frostig in Anführungsstrichen, weil ja die ersten Fröste durchs Land gegangen sind. Und das ist natürlich auch die Startschusssaison zum Gärtnern in Anführungsstrichen für all das, was jetzt draußen Spaß macht.
Genau, denn während viele denken, dass die einzige Action, die man jetzt noch im Garten hat, vielleicht Laubhaken und Obstpflücken ist, weiß Thomas natürlich, dass noch ein bisschen mehr zu machen ist. Aber wir können jetzt mit dem richtigen Know-how, das was Thomas euch heute vermitteln wird, die Weichen stellen für einen wunderschönen herbstlichen Garten auch im kommenden Jahr und einen üppig tragenden Garten.
So ist es. Gärtnern und Genießen steht im Vordergrund, durch eine tolle Herbstfärbung zum Beispiel. Und darum wollen wir uns heute kümmern, aber auch am Rande darum, was gepflanzt werden kann. Wir haben uns ja auch schon mal um wurzelnackte Gehölze gekümmert in der Vergangenheit. Die Saison beginnt ja auch Mitte, Ende Oktober, sodass wir dann zum Beispiel auch Bezug nehmen auf Obstgehölze, die gepflanzt werden können, die vielleicht auch eine schöne Herbstfärbung haben, auf Heckenpflanzen und andere Sträucher und Stauden, die jetzt einfach jahreszeitlich im Fokus stehen.
Und Herbstfärbung ist auch das Thema der heutigen Folge, denn Indian Summer, wir kennen ihn, wir lieben ihn. Wir haben auch schon, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal eine Folge drüber gemacht. Da waren wir im Arboretum im Kreis Pinneberg.
Ellerhub, genau. Und gerade in den Baumparks, die es ja auch überall gibt oder auch in botanischen Gärten, da haben wir Gehölzarrangements mit Staudenunterpflanzungen und die ganze Farbenvielfalt steht da jetzt im Vordergrund. Ich komme schon wieder ins Schwärmen, sorry. Aber das macht es ja auch aus, ja. Der Reiz des Herbstes.
Das ist ja auch der beste Platz für Inspiration, welche Bäume man im eigenen Garten haben möchte.
Genau.
Wenn man sich da mal umschaut, dann weiß man, wie schön der eigene Garten auch in jeder Jahreszeit sein kann. Und darüber wollen wir heute natürlich ein bisschen schnacken, wie ihr solche tollen Farben in eure Gärten zaubert. Aber zuerst machen wir mal, ich sag mal, in Anführungsstrichen das Lässige. Wir werden gleich ein bisschen schnippeln, damit die Bäume auch im Frühjahr gesund sind. Wir werden jetzt erstmal beginnen, ein bisschen zu schneiden. Denn das ist das, was wir jetzt schon an den Bäumen machen können. Das ist jetzt, sag ich mal, so ein bisschen der Pflichtpart, bevor es an den Genuss geht. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ja schon häufiger Herbstschnitt gehabt. Da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt was ganz Neues. Thomas hat mir das Gefühl schon 12-mal erklärt. Wie lange machen wir den Podcast schon?
Ich glaube schon im 5. Jahr, ne?
Im 5. Jahr. Also da wäre es ja traurig, wenn ich das bisher noch nicht gelernt hätte. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wie ich jetzt hier den Apfelbaum, vor dem wir stehen, schneiden würde. Und du kannst dann sagen, ist das richtig, ist das falsch? Also ich sage erstmal, warum wir schneiden. Das habe ich mittlerweile kapiert. Wir schneiden einerseits, um Fäulnis und Pilzen vorzubeugen.
Genau, Schädlingsprophylaxe ist ganz wichtig oder Schaderregerprophylaxe. Gesunderhaltung des Gehölzes steht auf jeden Fall im Fokus. Und darum müssen wir uns eigentlich regelmäßig kümmern.
Genau, und wir schneiden natürlich nur an Tagen, wo es nicht feucht, nicht kalt ist und wo es trocken ist. Das ist es heute. Mhm. Der Herbst zieht wirklich schon ein, aber wir können jetzt auf jeden Fall schneiden. Und was wir alles schneiden, wir gehen ja jetzt hier an den Apfelbaum, aber ich weiß, wir können jetzt schon Hecken, Ziergehölze, Kübel pflanzen, ich glaube sogar schon Rosen schneiden, oder?
Vor allen Dingen da, wo infolge der Stürme der letzten Wochen was abgeknickt ist, da wird zurückgeschnitten. Und immer dran denken, wenn wir neue Pflanzen in den Garten hineinbringen, dann brauchen die in der Regel, das gilt auf jeden Fall für die wurzelnackten Pflanzen, einen Pflanzschnitt, damit sie besser anwachsen, wüchsiger durchtreiben und die ganze Farbenpracht und Blütenpracht im nächsten Jahr zeigen können.
So, und ich weiß, wir schneiden jetzt zum Beispiel, wenn wir hier an dem Apfelbaum sind, Totholz ab, also was zu trocken aussieht. Mhm. Diese Wasserständer heißt das, glaube ich, ne?
Die Wassertriebe, was zu Wassertriebe, steil nach oben geht.
Genau. Was zu steil nach oben oder auch nach unten?
Mhm. Auch nach unten, wenn es krank ist.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel den hier sehe, ne? Das ist ein Ast, der wächst nach ganz oben, wickelt den anderen ab. Mhm. Den kann ich einfach wegnehmen.
Auf jeden Fall. Und was noch dazu kommt, das kann man jetzt ganz gut erkennen. Wir haben in vielen Bereichen auch noch Mehltaupilze. Der Mehltaupilz überwindet in den Knospenschuppen oftmals.
Das ist dieser quasi moosige Belag
hier. Richtig. Drauf, ne? Und wenn wir da was rausschneiden, tun wir eine Menge, dass da überhaupt im nächsten Jahr keine neue Infektion erfolgt. Ansonsten kann natürlich auch geschnitten werden, wenn der Baum unbelaubt ist zu einem späteren Zeitpunkt. Dann sieht man, das Grundgerüst des Baumes noch besser. Aha. Und das, was wir jetzt machen, ist sozusagen die erste Hilfe, die ansteht. Und jetzt kann man ja auch gut erkennen noch, was krank ist und was nicht. Und was zu dicht nach innen steht, was sich behindert und krank ist, das wird jetzt auch noch rausgeschnitten.
Wie hoch gehe ich beim Mehltau vor, quasi bis er, wo er aufhört? Oder
richtig, im Zweifel lieber noch ein bisschen weiter. Ich halte hier mal den Ast fest.
Ja. Kräftiger Schnitt. Ich habe hier mein Schnittwerkzeug aus Skandinavien, während Thomas hier mit seiner, ich sag mal, lokalen Schere vorne.
Richtig, aus dem Kieler Umland. Ja. Und da muss man einfach sagen, jetzt können wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum Teil sind dann noch kleine Früchte an den Trieben, die wir zurückgeschnitten haben. Das ist sozusagen auch ein Ernteschnitt und wir können das, was da dran hängt, gleich mit ernten.
Die Fruchtmumien.
Oder so was ist das. Und die Fruchtmumien, die da dranhängen, so nennen wir die ja auch, kommen gleich auch mit raus, bevor sich da irgendwelche Schädlinge reinsetzen.
Ach, das ist aber auch hier, also dieser Baum ist wirklich so verquaddelt gewachsen. Mhm.
Aber das ist das Schöne an den Bäumen. Wenn sie alt und vergreist sind, kann man sie durch eine beherzte Schnittmaßnahme dazu bringen, dass sie wieder toll, frisch wie neu durchtreiben. Wenn man uns auch so verjüngen könnte, wäre das eine tolle Sache.
Warte, Thomas, nimm dir den linken Ringfinger ab, dann wirst du wieder wie neu. Okay, wir schneiden jetzt hier noch so ein bisschen an dem Apfelbaum weiter. Willst du noch kurz mal sagen, was noch alles geschnippelt werden kann?
Ja.
Als Inspiration für die anderen?
Wir haben ja schon gesagt, Obstgehölze, wurzelnackte Gehölze. Und wir sollten auf jeden Fall auch daran denken, dass wir Gehölze, die durch eine schöne Rindenfarbe bestechen, so nenne ich das mal, wie Kornos, Hartriegelgewächse, wenn wir die nicht zurückschneiden, dann geht die Rindenfärbung verloren. Da sollten wir zum Beispiel auch dran denken. Und wenn wir vergessen, was es ist, wer sich da nicht so gut mit auskennt, der kann auch den Baumschuler, den Gärtner seines Vertrauens fragen. Das ist das, was jetzt im Vordergrund steht, was auf jeden Fall gemacht werden sollte. Und ansonsten haben wir ja schon drüber gesprochen, über die wichtigsten Gehölze, Kübelpflanzen, die eingeräumt werden müssen, die überhaupt keinen Frost abkönnen. Denken wir zum Beispiel an Engelstrompeten. Die sollte man auch rechtzeitig zurückschneiden. Auch da gibt es ja Totholz, was ungesund aussieht, wo vielleicht Schaderreger drauf sind. Und vor dem Einräumen ist es wichtig, dass sie zum Teil in Form gebracht werden. Das gilt für viele Überwinterungspflanzen. Bitte da auch dran denken.
Ist auch besser, wenn man dann ein bisschen mehr Platz hat zum Einlagern.
Und von daher beherzt dran. Und im Zweifel kann man sagen, lieber zu viel schneiden als zu wenig. Und man muss auch einfach sagen, keine Angst, so ein Gehölz schlägt nie zurück. Da
passiert
nichts.
Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den guten alten Thomas-Spruch, keine Sorge, der Baum schlägt nicht zurück.
Richtig. Und von daher ran.
Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt das Schnibbeln erstmal abgehakt. Also wir machen hier noch kurz weiter, aber dabei müsst ihr nicht zuhören. Und dann schnacken wir gleich mal darüber, über das, was noch gepflanzt werden, wie wir ein bisschen Farbe in den Garten zaubern. Ich muss ja sagen, ich bin echt fast ein bisschen, fast überrascht bis schockiert, wie viel man dann doch aus so einem Apfelbaum, der sau viel getragen hat, rausschneiden kann. Also der ist, ich sag mal, innen drin so sortiert wie, ja, wie diese Schubladen, die, glaube ich, jeder zu Hause hat, wo Kabeln, Batterien, vielleicht noch ein Schlüssel von der letzten Wohnung und vielleicht auch noch irgendwie drei Paar Schnürsenkel liegen. Also so sah der Apfelbaum hier im Garten von innen aus. Und jetzt, wo Thomas aufgeräumt hat, ich sag mal, ein Traum. Wirklich ein Traum. Und da bin ich mal gespannt, wie der im kommenden Jahr aussieht. Aber für das kommende Jahr wollen wir auch schon die Weichen stellen. Und zwar hat Thomas ja, oder wir haben ja den Indian Summer schon kurz erwähnt. Mhm. Und das ist ja einfach dieses Phänomen, was man aus Nordamerika kennt, wo die Straßen und Alleen, ich glaube so nördlich von New York ist das oft, solche traumhaften Färbungen haben, wo alles gelb, orange und rot ist, wo man eigentlich denkt, das kann nur ein Foto sein, was mit künstlicher Intelligenz gemacht wurde, weil es fast nicht real aussieht. Also es ist einfach ein wunderschöner Anblick, ist auch auf meiner Bucketlist, also das muss ich unbedingt nochmal sehen. Und in klein habe ich das ja schon gesehen im Arboretum, als wir da waren vor 2 Jahren, das war wirklich richtig, richtig toll. Und wenn ich jetzt hier bei mir in der Umgebung durch die Gärten fahre, sehe ich das auch oft so Pflanzen, wo ich denke, boah, das ist richtig schön. Und wenn ich mich bei mir umschaue, sehe ich zum Beispiel einen Blaubeerstrauch, der so eine tolle rote Färbung hat. Und davon möchte ich mehr. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, weil das in den Garten zaubern, das ist traumhaft. Und deshalb habe ich Thomas mal gefragt, warum gibt es denn den Indian Summer? Also was ist der Grund dafür, dass die Pflanzen diese tolle Färbung haben?
Mhm. Du hast es ja schon beschrieben. Gerade so in Neuengland, in Maine, New Hampshire, Rhode Island und Maine, da haben wir gerade dieses Laub in den intensiven Farben. Im Prinzip entsteht es dadurch, durch den Chlorophyllabbau, durch das Blattgrün. Und wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken, dann erhalten die Laubbäume sozusagen Signale, sich auf den Winter vorzubereiten. Das führt dann eben zum Chlorophyllabbau. Und dann kommen verborgene Pigmente zum Tragen von anderen, Anthocyan beispielsweise, von anderen Pigmenten, die die Bäume leuchten lassen. Das ist so interessant und das kriegt man dann eben diese Herbstfärbung häufig zu sehen, auch in Deutschland, nicht nur irgendwo in den Arboreten, in den Baumparks, über die wir ja schon mal gesprochen haben und den botanischen Gärten, sondern auch in den Gärten. Und dafür gibt es eben ganz, ganz viele schöne Pflänzchen, die wir auch zu Hause pflanzen können, wie den Färberbaum, den Amberbaum etc.
Da ist dann natürlich aber wichtig, dass man wahrscheinlich erstmal den richtigen Standort hat, weil ich glaube, der Standort hat ja schon was mit der Färbung auch zu tun. Also ich sag mal, eine Pflanze, die im Schatten steht, die wird keinen Indian Summer vorzaubern, oder?
Genau so ist das. Also bestimmte Pflanzen eignen sich, auf die kommen wir noch zu sprechen, besonders dafür. Aber eine besonders tolle Färbung haben eben auch erstmal ältere Pflanzen. Und an sonnigen Standorten ist es in der Regel so, dass die leuchtender hervortreten, die Farben. Also von daher Schattenplätze bitte vermeiden. Immer windgeschützte Lagen aussuchen, wenn das möglich ist. So in Schleswig-Holstein ist es ja kaum möglich im Land des Dauerwindes. Aber so grobe Richtung schon mal dran denken. Die Pflanze sollte nicht zu viel gefüttert werden. Zu viel N, zu viel Stickstoff ist einer Herbstfärbung nicht zuträglich. Und wir sollten in der Regel immer trockene Standorte wählen und so weit wie möglich eher sparsam gießen. Das ist wichtig für eine besonders intensive Laubfärbung.
So, und ich würde sagen, damit wir den Standort so ein bisschen einschränken können, sortierst du uns jetzt einfach mal so ein paar Pflanzen, die, ich sag mal, vielleicht so mit 1 bis 2 Metern auskommen. Mhm. Und danach machst du ein paar, wo du sagst, okay, die brauchen richtig Platz. Also ja. Da muss man dann halt auch, wir kennen es ja von der Hortensie, dass man da quasi so einen Platz drum lässt. Welche sind denn so, dass ich die in so eine 2-Meter-Lücke kuscheln kann, ohne dass ich mir Sorgen um die Pflanze mache?
Ich fange jetzt mal so an im Bereich Kübel, Balkon und Terrasse. Das, was genau. Ja auch viele genau. Leute haben. Da gibt es eben so, dass man viele Pflanzen wie den Zwergfächer-Ahorn nehmen kann, den amerikanischen Rosmarin-Weidentyp Little Henry, ein Zwergeonymus, auf Deutsch Zwergspindelstrauch, Glanzrosen, japanische Zwergschneebälle gehören dazu. Das sind Pflanzen, die man auf jeden Fall zu Hause verwenden könnte. Und auch viele kleinere Hortensien verfärben sich. Die sind besonders schön. Bitte auch nicht die Gräser verfärben. Die sorgen auch für Leichtigkeit und Transparenz und sind sehr herbstlich dekorativ. Blattehrengräser, Chinaschilfe, die sich natürlich auch verfärben. Pfeifengräser, Rutenhirsen und sicherlich auch Federborstengräser. Und dann sollten wir auch nochmal an die Stauden denken, die sich im Herbst auch gelblich, orange, scharlachrot verfärben, die ja auch für kleinere Gärten geeignet sind. Oder zur Unterpflanzung. Ich denke da an Bleiwurz als Bodendecker und die haben nachher so einen richtig schönen roten Teppich, Dreiblattspieren, Funkien, deren Blätter sich gelb- oder goldfarbig verfärben, Bergenien, Zwerggeißbärte und nicht zu vergessen Storchschnäbel. Manche Arten wie der Waldstorchschnabel oder die Züchtung Cambridge-Storchschnabel, die haben gelb, orange und Scharlachtöne zu bieten Und das ist einfach richtig schick und sorgt dafür, dass man auch im Untergrund sozusagen richtig schöne Blattfärbung hat. Und jetzt komme ich zu den größeren Bäumen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Jo, da gibt es ja auch noch so einiges, die auch einfach wunderschön sind. Und da beginne ich jetzt nochmal mit meiner Lieblingspflanze. Die darf jetzt auch mal zur Geltung kommen. Das ist die Kupferfelsenbirne, Amelant hier. Die hat eine tolle Herbstfärbung, gilt auch als sogenanntes Vier-Jahreszeiten-Gehölz. Im Frühling treiben die Blätter so kupferfarbig aus. Im April hat man schöne weiße Blütentrauben. Dann gibt es essbare bläuliche Beeren im August. Beziehungsweise, nee, schon im frühen Sommer. Und im Herbst haben wir genau jetzt gelb bis orange leuchtende Blätter, die alle Blicke auf sich ziehen. Dann gibt es natürlich noch viele weitere schöne Bäume. Davon nenne ich jetzt das Pfaffenhütchen, den gewöhnlichen Schneeball, Hartriegelarten. Und das, ich gucke jetzt einfach mal hier in der Umgebung, was überall eigentlich steht, eine Kletterpflanze, die wir alle kennen, das ist der Scharlachwein. Das waren einige Beispiele und davon gibt es eben genug für jede Gelegenheit.
Ich bin erstmal so ein bisschen überrascht, dass ich bisher noch nicht wusste, dass die Kupferfelsenbirne deine Lieblingspflanze ist.
Ja, weil sie einfach diesen jahreszeitlichen Aspekt besonders zum Leuchten bringt. Und das Finale ist zwar kurz, aber besonders intensiv. Dann sind die Blätter schon unten. Aber das ist einfach so schön und alles an ihr ist fantastisch und traumhaft. Und von daher möchte ich dieses einfache Pflänzchen, dieses einfache Gehölz mal in den Vordergrund.
Da hast du jetzt so viel Werbung für gemacht. Das werde ich mir, glaube ich, im kommenden Jahr auch zulegen. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt für den Indian Summer verschiedene Lösungen für groß und für klein. Mhm. Welche habt ihr gehört? Packe ich euch auch nochmal in die Shownotes, dass ihr das da nochmal nachlesen könnt. Wichtig ist aber, der Standort begünstigt den Platz und dass man quasi nicht zu viel düngt, also nicht zu viel Stickstoff. Das sind so die wichtigen Sachen für den Indian Summer, damit ihr da was Tolles im Garten genießen könnt. Und jetzt kommen wir, nachdem wir schon Baum geschnitten haben und geschwärmt haben, zu einem Part, der im Herbst auffällig wird. Und der Apfelbaum, an dem wir gerade schon dran waren, der ist nämlich so voller Früchte, beziehungsweise war so voller Früchte, dass er auch mehr produziert hat oder mehr gewachsen ist, als ich verarbeiten konnte. Und deshalb liegt auch sehr viel unterm Baum. Und darüber werden wir gleich mal schnacken, nämlich den richtigen Umgang mit Fallobst. Also, wir stehen unter einem Apfelbaum und ungelogen. Thomas, was schätzt du, wie viele Äpfel liegen hier rum?
Ich schätze mal 150.
Ja, also das mindestens. Ist eine relativ freundliche Schätzung. Und ihr hört es vielleicht schon ein bisschen, dass ich buddel. Das liegt daran, dass Thomas mir nämlich erklärt hat, wie man mit dem Fallobst, das man nicht mehr verarbeiten kann, umgeht. Und ich dachte, ich kann es liegen lassen, freut sich der Igel drüber. Aber da könnte der Igel, ich glaube, seine Urahn noch mitbringen. Und hätte er trotzdem noch genug zu essen.
Ja.
Man muss das ein bisschen abtragen, hast du mir gesagt. Aber erklär nochmal, warum kann ich das Fallobst nicht einfach liegen lassen?
Also wenn es noch gesund ist, könnte man es ja erstmal zum Mosten bringen. Das ist klar, oder selber verwerten. Aber wenn man es liegen lässt und schon so gierig angemoddert aussieht, dann locken die Früchte natürlich Schädlinge an und die Nachbarn beschweren sich über den Geruch. Das ist überhaupt nicht einer gesunden nachbarschaftlichen Entwicklung zuträglich. Und das ist eben dann auch gut, wenn man daran denkt. Man möchte auch keine Kleinnager vor Ort haben und die durchfüttern, die nichts im Garten zu suchen haben. Darum ist es einfach gut, aus Schädlingsgründen, Schädlingsabwehrgründen, sich gegen das Verbleiben vor Ort dieser komischen Früchte auszusprechen.
So, und deshalb hat Thomas mir gesagt, du kannst zwei Sachen machen. Mhm. Zum einen das Fallobst sammeln.
Richtig.
Und im Tierpark oder bei Pferdeställen oder so nachfragen, ob die Verwendung dafür haben.
Ja, wenn man Hühner im Garten hat, die picken es auch gerne weg. Pferde und Schafe auch. Bei den Tierparks, bei den zoologischen Gärten würde ich vorher mal nachfragen, ob das überhaupt erwünscht ist. Ansonsten kann man das natürlich, und darum gräbst du ja schon wie ein Weltmeister, tief genug vergraben.
Ja, du sagst tief genug. Wie tief muss die Grube denn sein?
Also mindestens so ein Spatenstich tief, 30 bis 60, ich würde ja sagen so um die 50, 60 Zentimeter, wäre schon nicht schlecht. Ist ja auch eine organische Masse, die später sozusagen als Dünger wirkt. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Eine Sache, die du erwähnt hast, fand ich ganz gut. Nämlich Kleintiere hast du schon erwähnt, aber du hast auch gesagt, liegen die Äpfel zu lange da, kann das auch schlecht für die Umgebung drumherum sein, sprich Pilzbefall an Pflanzen in der Umgebung und sowas. Das fand ich interessant. Wie funktioniert das denn und wie groß ist die Gefahr da wirklich oder ist das nur Panikmache?
Nee, Panikmache sicherlich nicht, aber es sind nicht unbedingt die pilzlichen Erreger, die da eine große Rolle spielen, wie Mehltau, Schorf Obstbaumkrebs. Es sind oftmals auch die Hinterlassenschaften von allen möglichen Tieren, die sich dann ja auch in den Früchten aufhalten. Und wenn man das liegen lässt, dann hat man nächstes Jahr natürlich einen besonders großen Befall, weil die Überwinterung im bodennahen Bereich ja oftmals stattfindet. Und das möchte man nicht. Da ist Infektionspotenzial gegeben, Ausbreitungspotenzial. Und das wollen wir überhaupt nicht haben.
Thomas, ey, sag mal, ist das Loch schon tief genug oder brauche ich noch ein bisschen mehr?
Das reicht. Da können wir doch schon mal einiges unterbringen. Und dann haben wir das Problem nicht mehr. Bei der Gelegenheit übrigens dran denken, dass man manche späte Sorten, also Obstsorten, Apfelsorten, auch nicht zu früh erntet. Was jetzt runterfällt, ist ja schon irgendwie geschädigt. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber was noch hängen bleibt bei der Gelegenheit und noch ein bisschen ausfärben kann, wenn die Sonne scheint, sollte, wenn es gesund ist, auch noch hängen bleiben. Keine Angst, wenn es gesund ist, fällt es nicht vorzeitig ab. Und alles, was unten liegt, ist schon vorgeschädigt, ist schon schimmelig. Und das kann man getrost jetzt entsorgen.
Ich habe das ja liegen lassen in guter Intention, dass es für den Igel vielleicht was ist, weil ich finde ja bei mir regelmäßig ein bisschen Igel-AA. Wie viele Äpfel soll ich denn für den liegen lassen und bevorzugt der eher, ich sag mal, die braunen schon angegammelten oder will der eher das frische Obst?
Also der möchte natürlich auch etwas fressen, was schon so ein bisschen, wie bei uns, Aroma hat. Von daher würde ich sagen, diese ganz harten, gammeligen, die möchte auch ein Igel nicht haben.
Okay.
Und du brauchst eigentlich kaum was liegen zu lassen, weil von oben ja trotzdem immer noch ein bisschen nachkommt.
Ja.
Wenn hier 3, 5 oder 10 Äpfel noch rumliegen, dann reicht das dicke aus.
Okay, dann hoffe ich, dass die Grube langsam dicht genug ist.
Ach, die sieht schon richtig klasse aus.
Ich habe hier auch schon so ein bisschen mit den Wurzeln vom Kirschlorbeer zu kämpfen.
Ach,
Kirschlorbeer, mein Endgegner. So wie der Japan, staudenknöterig, mit dem ich in diesem Jahr gut befreundet worden bin. Okay, also ich würde sagen, ich grabe jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber ihr müsst nicht bei meiner Qual zuhören. Wir sammeln gleich die Äpfel ein und dann sorgen wir dafür, dass es weiterhin gute Nachbarschaft gibt und es hier nicht zu doll stinkt.
Richtig.
Verabschieden uns damit nicht nur von dieser Folge, sondern sogar für dieses Jahr. Mhm. Wir machen die Zarten im Garten erstmal dicht, gehen mit dem Herbst quasi schon in die Winterpause über. Bedanken uns bei euch für das Zuhören, für das Abonnieren, für das Weitersagen, für die vielen tollen Nachrichten, dass euch der Podcast gefällt oder wenn ihr nochmal Fragen hattet. Das ist echt immer sehr schön und dann ja, hoffen wir darauf, uns im kommenden Jahr wieder zu hören.
Ja, genau so machen wir es. Es war ein intensives, es war ein richtig schönes Gartenjahr. Dafür sage ich auch vielen Dank und ja, so soll es ja auch sein.
Und ansonsten gibt es zum Beispiel zum Indian Summer auch noch einen tollen Artikel bei uns im Ratgeber. Der heißt Indian Summer, Bäume und Stauden mit Herbstfärbung pflanzen. Auch da findet ihr sicherlich noch den ein oder anderen Tipp. Und damit würde ich dann sagen, Thomas, sind wir durch, oder?
So ist das. Und einfach genießen, daran möchte ich appellieren. Der Herbst bringt noch so viele schöne Momente mit sich und darauf sollten wir uns einlassen.
So, und während ich jetzt gleich diese Grube noch weitermache, weil ich glaube, wenn ich mich hier umschaue, die ganzen Äpfel passen da nicht rein, wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Herbst und sag ab mit euch in den Garten. Und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.